Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ist es eine Stoffwechselstörung, so wie die russischen Ärzte das sagen, oder doch eine Vergiftung? Von letzterem gehen die MedizinerInnen der Charité aus. Sie sehen da Anzeichen bei Alexei Nawalny, dem russischen Oppositionellen. Sein Gesundheitszustand ist ernst, aber nicht lebensbedrohlich. Die Ärzte und Ärztinnen vermuten, dass ein ganz bestimmtes Mittel eingesetzt worden ist.
Das Nervengift Sarin, das in Syrien eingesetzt wurde, und zum Beispiel auch Novichok, das gegen den russischen Ex-Doppelagenten Sergei Skripal eingesetzt wurde. Diese Nervengifte, die gehören beide zu den Cholin-Esterase-Hämmern und die führen je nach Dosis zu Schaum vom Mund, Krämpfen, zu Erbrechen, Bewusstlosigkeit, Atemlähmung und können eben auch zum Tod führen.
Sophie Stiegler erzählt euch mehr dazu und was man bisher weiß und auch dazu, wie sich die Ärzte von der Charité heute geäußert haben. Das alles gucken wir uns an im frischen Podcast vom Update. Heute ist Montag, der 24. August. Außerdem geht es um Frauen. Und zwar um Frauen, die sehr explizit und sehr dezidiert darüber sprechen, worauf sie beim Sex Bock haben. Die beiden Frauen sind die beiden schwarzen Rapperinnen Cardi B und Megan Thee Stallion. Ja, und das provoziert unheimlich viele, vor allen Dingen konservative Männer in den USA. Warum eigentlich? Agi Malach ist Sexualtherapeutin und sie hat eine Idee dazu.
Also wenn wir davon ausgehen, dass wir immer noch in einem Patriarchat leben, dann ist es vermeintlich so, dass nur Männer diese sexuellen, starken, triebgesteuerten Wesen sind und Frauen die, die sich fügen müssen. Und dass das Menschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht Angst macht, sie verunsichert, wenn Frauen sagen, so, pass mal auf, jetzt gebe ich den Ton an.
Mehr von Agi Malach in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
War das ein Giftanschlag oder nicht? Das ist ja die große Frage, nachdem Russlands bekanntester Oppositionspolitiker Alexei Nawalny letzte Woche plötzlich zusammengebrochen ist. Ärzte in Russland hatten erstmal erklärt, dass sie keine Hinweise auf eine Vergiftung gefunden haben. Jetzt liegt Nawalny in der Charité in Berlin und das behandelnde medizinische Team dort sieht das etwas anders. Sophie Stiegler aus unserer Nachrichtenredaktion. Was haben die konkret denn in ihren Untersuchungen gefunden?
Ja, also auf das, was die Deutschen sagen, haben viele gespannt gewartet. Die Klinik hat eine Mitteilung dazu rausgegeben, dass eben die Befunde auf eine Vergiftung hinweisen. Was das jetzt für ein Stoff genau ist, ist noch nicht bekannt. Das wird weiter getestet. Aber sie gehen davon aus, dass es ein Cholin-Esterase-Hemmer war. Und sie haben nicht den Stoff selbst, aber anscheinend die Wirkung nachgewiesen. Und zwar in mehreren Tests in verschiedenen Laboren. Also man geht da wirklich auf Nummer sicher, um eben Zweifel auszuräumen.
Und was genau ist ein Cholin, heißt es, ne? Cholin-Esterase-Hämmer, ja. Was macht der im Körper?
Das ist ein Enzymhämmer, der greift in die Signalübertragung von Nervenzellen ein. Letzten Endes führt der dazu, dass Botenstoffe, die von Nervenzelle zu Nervenzelle, zum Beispiel im Gehirn weitergegeben werden oder eben zwischen Nerven und Muskeln, dass die nicht mehr normal abgebaut werden. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein bei Alzheimer. Aber es kann eben auch dazu führen, dass die Nerven oder die Muskeln quasi im Dauererregungszustand sind. Und das hat im Körper ganz üble Folgen. Zum Beispiel Insektenvernichtungsmittel können so wirken auf den menschlichen Körper. Aber eben auch das Nervengift Sarin, das in Syrien eingesetzt wurde. Und zum Beispiel auch Novichok, das gegen den russischen Ex-Doppelagenten Sergei Skripal eingesetzt wurde. Diese Nervengifte, die gehören beide zu den Cholin-Esterase-Hämmern und die führen je nach Dosis zu Schaum vom Mund, Krämpfen, zu Erbrechen, Bewusstlosigkeit, Atemlähmung und können eben auch zum Tod führen.
Das klingt so, wie du es jetzt gerade schilderst, natürlich dramatisch. Was ist denn, gibt es ein Gegenmittel? Kann man was dagegen tun?
Ja, also klassischerweise spritzt man da Atropin und genau das wird bei Nawalny in der Charité auch gemacht. Man kann aber nicht sagen, wie gut das dann wirkt, auch vor allem, weil es jetzt eben ein bisschen später gegeben wurde, weil es so lange gedauert hat, bis Nawalny in Deutschland wirklich auch gelandet ist. Und man kann eben auch nicht sagen, ob Spätfolgen bleiben, also zum Beispiel das Nervensystem dauerhaft geschädigt wird.
Wie geht's denn Nawalny aktuell? Weiß man was darüber?
Also er liegt immer noch im Koma und das heißt, dass der Zustand ernst, aber stabil sei und zurzeit eben nicht akut lebensbedrohlich. Nawalny bekommt in der Klinik Personenschutz von der Bundeskriminalpolizei. Das hat Regierungssprecher Steffen Seibert heute auch nochmal begründet.
Es war klar, dass nach seiner Ankunft hier Schutzmaßnahmen getroffen werden mussten. Schließlich handelt es sich um einen Patienten, auf den mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Giftanschlag verübt worden ist.
Die Bundesregierung stehe in Zeiten der EU-Ratspräsidentschaft.
Ich glaube, dann war schon zu Ende der Herr Seibert, ne? Genau, okay.
So lange hat er nicht mehr gesprochen. Genau, und Nawalny wurde eben auch vom Flughafen abgeholt und zur Charité gebracht mit Blaulicht und mit Polizeibegleitung. Also man ist da insgesamt sehr vorsichtig.
Von den Ärzten in Omsk in Sibirien, die Nawalny ja zuerst behandelt hatten, da hieß es ja in einer ersten Diagnose, Nawalny habe eine Stoffwechselstörung.
Ja, das fand ich auch ein bisschen überraschend. Also mit ganz viel Fantasie könnte man das vielleicht sogar unterschreiben, weil eben diese Cholinesterase-Hemmer quasi eine Stoffwechselstörung verursachen, wenn man so will. Aber es ist natürlich keine Diagnose, sondern in dem Fall anscheinend ein Symptom dieser möglichen Vergiftung. Nawalnys Hausärztin hat dazu auch getwittert, die verkaufen uns wieder mal für dumm. Ja, und man muss schon sagen, die Reihe der russischen Regierungsgegner, die vergiftet wurden, die wird einfach immer länger. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zwar zusammen mit dem Außenminister Heiko Maas nach dem Befund gefordert, dass die Behörden in Russland die Tat bis ins Letzte aufklären sollen, aber die Chance, dass das passiert, die ist wohl eher gering.
Erste Befunde deuten darauf hin, dass Alexei Nawalny vergiftet worden ist. Das haben die Ärzte und Ärztinnen der Charité heute bekannt gegeben. Infos dazu von Sophie Stiegler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dass die US-Demokraten gegen Trump sind, okay, das ist logisch, liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Das haben sie auf ihrem Parteitag vorige Woche ja auch immer wieder gesagt. Dass es Republikaner gibt, die sich explizit gegen den Präsidenten stellen, weil sie ihn für gefährlich halten, das ist zumindest bemerkenswert.
The evil is real. Some people say Trump and Kushner were incompetent when it came to COVID. But let's call it what it is.
It is what it is.
Evil.
Das ist aus einem Clip vom Lincoln Project. Darin heißt es, also das Böse ist real. Einige sagen, Trump und Kushner waren inkompetent, wenn es um Covid geht. Aber sagen wir, wie es ist das Böse. Das Lincoln Project ist die populärste und einflussreichste Initiative von Ex- und immer noch Republikanern, die unbedingt verhindern wollen, dass Trump zum zweiten Mal Präsident wird. Und der ärgert sich jetzt auch schön darüber, ausgerechnet jetzt eben, wo ja der Parteitag der Republikaner beginnt. Doris Simon beobachtet für uns den Wahlkampf in den USA und kann uns auch mehr zum Lincoln Project sagen. Doris, warum wollen die Macher von diesem Projekt unbedingt verhindern, dass Trump nochmal gewählt wird?
Da gibt es sowas wie zwei Arten von Gründen. Einmal Trump selber. Ne? Er macht aus Sicht der Lincoln Project Leute Amerika kaputt. Er beschädigt die Demokratie. Er ist nur mit sich selber beschäftigt und mit seinen Buddies. Er schart Ja-Sager und sehr zweifelhafte Personen um sich. Und dann geht es ums Prinzipielle, nämlich, wie du schon sagst, das sind ja alles Republikaner, Altrepublikaner vor allem. Er macht die Republikanische Partei kaputt, da sind die sich einig. Er bricht urrepublikanische Grundsätze wie Freihandelspolitik, enge Allianz mit traditionellen Verbündeten wie zum Beispiel den Europäern. Er sucht denen viel zu große Nähe zu Diktatoren wie Kim Jong-un oder Wladimir Putin. Und jetzt zuletzt, in der letzten Zeit, auch der Umgang von Donald Trump mit der Corona-Pandemie, das ganze Handling und die Missachtung der wissenschaftlichen Erkenntnisse, auch das.
Muss kritisiert werden, eben auch von Republikanern. Okay, lass uns noch mal gucken, wer steckt hinter diesem Projekt. Ich habe das eben schon erzählt, das ist zum einen der Mann von Kellyanne Conway, die ja jetzt ihren Job quittiert
George
hat.
Conway.
Genau, George Conway. Also das ist einer, den man so kennt oder auf dem Schirm haben sollte?
Ja, George Conway war von Anfang an dabei. Das ist ein Anwalt George Conway war von Anfang auch ein Never-Trumper, also niemals mit Trump. Das ist einer, und das ist natürlich besonders schillernd, der Ehemann von so einer einflussreichen Beraterin, wie es Kellyanne Conway war bis zum heutigen Tag, wo sie gesagt hat, sie will jetzt erstmal nicht mehr Beraterin sein. Hintergrund ist, Kellyanne und George Conway haben zusammen 4 Kinder und außer mit den Kindern gab es wohl in letzter Zeit jede Menge Dissens zwischen den beiden. Das ist also Talk in Washington schon seit längerem. Und eine der älteren Zwillinge hat jetzt zuletzt auf den Social Media immer wieder gesagt, wie furchtbar das alles ist. Auch ihre Mutter sehr kritisiert und so weiter. Und Kellyanne Conway hat dann heute gesagt, okay, less drama, more mama, also mehr Mutter und weniger Drama. Und George Conway hat seinerseits gesagt, und er zieht sich genauso im Sinne der Familie wie seine Frau jetzt erstmal aus dem Lincoln Project zurück. Heißt aber nicht, dass er dagegen bleibt. Aber wenn wir noch auf die anderen mal kurz gucken, da gibt es dann eben auch so Leute wie zum Beispiel Jennifer Horn, die war Vorsitzende der Republikaner in New Hampshire bis 2017. Reed Galen, der hat schon die Wahlkampagnen von Bush, Schwarzenegger, McCain gemacht und ein früherer politischer Direktor der Republikaner in Kalifornien. Insgesamt schwerer Männerüberschuss. Bei den wichtigsten Beratern sind dann schon deutlich mehr Frauen dabei, auch sehr, sehr weiß. Aber, sagen wir ehrlich, so sieht es ja bei den Republikanern insgesamt aus. Und einer, der auch sehr viel auf Podcasts, in Shows und sonst wie sich äußert, ist Stuart Stevens zum Beispiel, war früher auch ein strategischer Wahlkampfmensch bei den Republikanern, zum Beispiel bei dem George Bush, dem Älteren. Der hat ein Buch geschrieben vor einem Jahr, das heißt, es war alles eine Lüge, wie die Republikanische Partei zu Donald Trump wurde. Und der hat heute zum Beispiel getweetet, ja, ist doch wirklich wahr, wie ich es geschrieben habe, mehr oder weniger. Jetzt beginnt der Wahlparteitag der Republikaner ohne ein Wahlprogramm außer der Anbetung von Donald Trump. Das ist nur noch ein Kartell.
Lass uns noch mal gucken, Doris. Also wir wissen ja, der Wahlkampf in den USA wird wesentlich härter geführt als der in Deutschland. Das kann man eigentlich gar nicht richtig miteinander vergleichen. Aber mit welchen Mitteln attackiert jetzt dieses Lincoln Project die Präsidentschaft von Donald Trump?
Naja, die haben sich wirklich die 4 Jahre lang genau angeschaut, wer sind die Leute, die ihn gewählt haben und wo haben wir, sind ja alles Strategen, Wahlkämpfer, wo haben wir am ehesten eine Chance ranzukommen und die zu bestärken in ihrem Gefühl, vielleicht nichts 2020 wieder Donald Trump zu wählen. Und die Clips, die jetzt produzieren, Clips mit bekannten und völlig unbekannten ehemals republikanischen Wählern, 2016, die erklären, warum sie ihn nicht mehr wählen. Diese Clips, die sollen sowas wie eine Erlaubnisstruktur geben, all denen, die zweifeln, ob der Trump wirklich der Richtige ist, nach dem Motto, es ist okay, den Biden zu wählen. Ein anderer Wahlkampfstratege, Mike Murphy, hat das so zusammengefasst, ihr müsst ihn ja nicht kaufen, den beiden. Ihr müsst ihn euch sozusagen nur einmal ausleihen, für einmal und einmal für ein Stimmen. Und das ist total okay, weil es gibt diese und diese und diese Gründe. Die kommen halt in diesen vielen Hunderten von Clips, die überall über Social Media verbreitet werden, mit sehr viel Geld dahinter. Und die eben auch Anklang finden, weil es eben auch ganz normale Wähler sind, wo Leute eben einen Anschluss finden können. Und das scheint zu funktionieren, zumal manche, wie der Clip, den du eingespielt hast über Jared Kushner am Anfang, die sind auch richtig hart, so hart, wie sonst nur die Trump-Kampagne vorgeht, aber nicht die demokratische Kampagne.
Wer hinter dem Lincoln Project steckt und wie einflussreich diese Initiative ist, Doris Simon hatte die Infos dazu für euch im Deutschlandfunk Nova Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
I have said all along that the Constitutional Committee in itself and the discussions in the committee, of course, cannot solve the Syrian conflict. But I have said that if it is handled correctly, it can be a door opener to a broader political process.
Gespräche allein werden den Konflikt in Syrien zwar nicht lösen, aber er könnte die Tür öffnen für einen politischen Prozess, um den anzuschieben und um Dinge in Syrien zu verändern. Das sagt Geir Pedersen, das ist der UN-Sonderbeauftragte für Syrien. In Genf gehen heute die Syrien-Gespräche weiter mit VertreterInnen der syrischen Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft. Sie sollen über einen Verfassungsentwurf beraten. Und diese Gespräche, die werden eben jetzt gerade wieder aufgenommen. Die mussten ausgesetzt werden wegen Corona, jetzt also die Fortsetzung. Wir sprechen darüber mit der Syrien-Kennerin Christine Hellberg. Frau Hellberg, die erste Runde ist ja geendet im November 2019 ohne Ergebnis. Eigentlich sollte die zweite Runde schon ein bisschen früher starten. Die ist dann eben wegen Corona aber eben verschoben worden. Heute geht es also weiter. Was wird da diese Woche besprochen?
Das ist die große Frage, denn genau darüber hat man sich zerstritten letzten November. Denn zum Beispiel wollte die Opposition darüber sprechen, wie man das Militär, die Geheimdienste, die Polizeikräfte im Land unter eine zivile Kontrolle stellt. Ist ja ein ganz wichtiges Thema für eine Verfassung, ja, wie man also die staatliche Gewaltmonopol irgendwie zivil kontrolliert. Das ist aber für das Regime eine rote Linie gewesen. Das Regime möchte eigentlich nur über Terrorismus und den Kampf gegen Terrorismus sprechen. Das ist immer so das Totschlagargument von Regimeseite, weil ja alle Gegner auch gerne zusammengefasst werden als Terroristen. Man hat auch leider keinen Vertreter der kurdischen Selbstverwaltung in Genf dabei, in dieser Verfassungskommission. Das ist eine vertane Chance, denn das ist ein ganz wichtiges Thema, der Umgang mit den Kurden. Wie föderal soll Syrien sein in Zukunft? Wie dezentral soll das organisiert werden? Das hat die Türkei verhindert, weil aus ihrer Sicht ja diese kurdische Selbstverwaltung Verbindung zu PKK hat und deswegen terroristisch ist. Also wir wissen genauer, worüber nicht gesprochen wird, aber was die da genau besprechen, wissen wir eigentlich noch nicht.
Trotzdem frage ich nochmal nach, wenn diese Gespräche einen Verfassungsentwurf tatsächlich ergeben würden, wie würde es denn dann weitergehen mit so einem Entwurf? Wie kann man sich das vorstellen?
Auch das ist komplett unklar. Man weiß auch nicht, ob eine ganz neue Verfassung geschrieben werden soll oder ob die aktuelle Verfassung aus dem Jahr 2012 nur überarbeitet wird. Sollte es dann etwas Neues geben, ist die Frage, wie soll die denn in Kraft treten? Also zum Beispiel durch ein Referendum im Land. Dann ist auch die Frage, was passiert mit den vielen Auslandssyrern? Denn es gibt inzwischen mehr syrische Staatsbürger außerhalb des Landes als innerhalb des Landes tatsächlich. Oder soll das Parlament dem zustimmen oder das ablehnen? Dann wäre das in Assads Sinne, denn das Parlament wurde ja gerade vor einem Monat gewählt und da sitzen eben vor allem Regimeunterstützer, die dann das umsetzen würden, was Assad sich wünscht. Also das Regime nutzt vor allem das Komitee oder das Regime möchte erreichen, dass das Komitee ganz langsam arbeitet und eigentlich gar nicht vorankommt, denn im nächsten Jahr 2021 gibt es Präsidentschaftswahlen und die möchte ja Assad auch nochmal gewinnen nach der alten Verfassung, die ihm eine große Machtfülle einräumt. Also das heißt, das Regime hat gar kein Interesse daran, da schnell voranzukommen und entsprechend gering sind ja auch die Erwartungen an dieses Verfassungskomitee.
Ja, das haben wir ja gerade schon gehört. Also Pedersen, der klingt ja jetzt wirklich nicht so, als könnte sich da besonders viel bewegen. Trotzdem, wie wichtig ist das, dass diese Konfliktparteien in Genf miteinander sprechen?
Das Wichtigste wäre ja tatsächlich Vertrauen zu schaffen auf allen Seiten. Das wiederholt Herr Pedersen ja auch gerne. Ein ganz wichtiges Thema dafür wäre mal, das Schicksal von Verschwundenen zu klären, von politischen Gefangenen. Es sind mindestens 80.000 Menschen noch in den Regimegefängnissen. Ganz viele Syrer wissen nicht, wo ihre Väter, wo ihre Brüder sind, die vor Jahren festgenommen wurden. Also in dem Bereich könnte man mal vorankommen, wenn man Vertrauen aufbauen möchte. Und im Grunde redet man ja eigentlich nur noch über die Verfassung, weil alle anderen Themen eben nicht funktioniert haben in all den Jahren. Die Grundlage von diesen Gesprächen ist eine Resolution aus dem Jahr 2015. Da ging es noch um eine Übergangsregierung, um demokratische Wahlen unter UN-Aufsicht und um eine neue Verfassung. Und das einzige Thema, wozu eben Damaskus überhaupt bereit war zu sprechen, ist die Verfassung gewesen. Und deswegen redet man eben in Genf auch nur noch über Verfassung. Und das ist natürlich auch nicht das, was gerade das Land befriedet oder was die Syrer im Land auch gerade bräuchten.
Ja, das frage ich mich schon die ganze Zeit. Also lässt eigentlich die Lage überhaupt in Syrien das zu, dass man im Moment diese Gespräche führt?
Das ist völlig losgelöst von der Realität in Syrien. Das ist ja auch leider die Natur dieser Gespräche in all den Jahren gewesen. Man sitzt in Genf, spricht über Waffenruhen und die Bomben regnen weiter. Mhm. Oder man spricht über humanitäre Hilfe und der nächste Konvoi wird blockiert. Das ist das Drama dieser Gespräche in Genf, dass es wenig zu tun hat mit der Realität am Boden. Aktuell geht es den Leuten ja wirtschaftlich sehr schlecht. Die Corona-Zahlen steigen. Im Nordosten gibt es eine Wasserknappheit, weil die Türkei eine Wasserpumpe, eine Pumpstation einschränkt. 1 Million Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. In Idlib geht das Vorrücken der Assad-Truppen weiter. Die wollen ja diese Provinz noch wieder zurückerobern. Assad hat das gerade angekündigt bei seiner Rede vor dem Parlament. Das heißt, die Zeichen im Land stehen eigentlich auf mehr Krieg, auf Gewalt weiterhin und eben große Not, wirtschaftliche Not in ganz Syrien. Und deswegen interessiert die Leute das relativ wenig, was die in Genf jetzt wieder miteinander besprechen. Auch wenn es trotzdem wichtig ist natürlich, dass Menschen aus Syrien mit verschiedenen ideologischem Hintergrund ins Gespräch kommen.
Können wir nochmal auf die, oder wir gucken nochmal auf die ausländischen Mächte, die ja eben auch in den Konflikt verwickelt sind. Ein paar haben Sie eben auch schon angesprochen, also Türkei zum Beispiel, dann gibt es aber eben natürlich auch noch Russland, Iran, USA. Spielen die eigentlich auch eine Rolle bei diesen Verhandlungen?
Die sollen beim Verfassungskomitee ja ausdrücklich keine Rolle spielen. Der Sinn der Sache ist, dass da jetzt mal nur Syrer zusammensitzen, nämlich 150 normalerweise, 50 des Regimes, 50 der Opposition, 50 Zivilgesellschaft. Die haben jetzt jeweils 15 geschickt aktuell nach Genf. Da soll ausdrücklich eben kein ausländischer Akteur mitsprechen. Aber der UNO-Sondergesandte trifft in dieser Woche in Genf auch Vertreter Russlands, Vertreter des Irans. Der US-Sondergesandte James Jeffrey trifft Herrn Petersen, der fährt dann weiter in die Türkei. Also diese ausländischen Mächte sind natürlich im Gespräch weiter zu diesem Konflikt, sollen aber explizit, was die Verfassung betrifft, eigentlich nicht mitreden.
In Genf werden heute die Syrien-Gespräche fortgesetzt. Einschätzungen dazu von der Journalistin Christine Hellberg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dieser Song hat das Internet, naja, er hat es nicht kaputt gemacht, aber es ist kurz vorm Explodieren.
From the top, make it drop, that's some wet and cushy. Now get a bucket and a mop, that's some wet and cushy. I'm talking wop, 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 that's some wet and cushy.
Das ist WAP, der neue Song von Cardi B und Megan Thee Stallion. Und die beiden rappen sehr explizit über Sex, aus ihrer Perspektive, also was sie anmacht, was sie geil finden. Und das wiederum finden viele US-Konservative überhaupt nicht geil. Es gibt sehr, sehr viele Diskussionen um diesen Song, sehr viel Aufregung auch. Und wir holen uns jetzt mal eine ruhige Einschätzung von Agi Malach. Die ist Sexualpädagogin und Macherin von vulvinchen.de. Agi, es ist ja an sich nicht ungewöhnlich, dass es in Rap-Texten explizit um Sex geht oder auch um Geschlechtsorgane. Der Unterschied diesmal ist, es sind Frauen. Warum fühlen sich viele Menschen davon provoziert, wenn zwei schwarze Frauen sehr explizit über Sex sprechen?
Also ich finde, das Wichtige, was du gerade schon gesagt hast, ist, dass halt nicht Männer über Frauen reden, sondern Frauen dort ganz selbstbestimmt sagen, ich bin geil, ich will Sex und zwar genau so und so. Und das stellt Macht- und Hierarchiefragen in Frage, würde ich sagen. Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass wir immer noch in einem Patriarchat leben, dann ist es vermeintlich so, dass nur Männer diese sexuellen, starken, triebgesteuerten Wesen sind und Frauen die, die sich fügen müssen. Und dass das Menschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht Angst macht, sie verunsichert, wenn Frauen sagen, so, pass mal auf, jetzt gebe ich den Ton an.
Also eine Verunsicherung, irgendwas wird da auch getriggert, so verstehe ich dich. Es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, also Feminismus ja, aber solche Songs, auch solche Musikvideos, wenn man sich das mal anguckt, Cardi B und Megan Thee Stallion, die zeigen sehr viel Haut in diesem Video. Das alles bringt den Feminismus nicht voran. Was sagst du dazu?
Also ich finde, alles bringt Feminismus voran, wenn es um selbstbestimmte Sexualität geht. Und es ist in Ordnung, wenn Menschen sagen, ich möchte oder ich finde das Video geschmacklos, ich möchte mir diese Texte nicht anhören. Das ist auch deren Entscheidung, das nicht zu hören. Aber wenn diese Frauen dadurch empowered sind und sagen, ich fühle mich dadurch stark, ich bestimme selber, wie ich über meinen Sex rede, wie ich meinen Sex gestalte und ja, was ich auch vielleicht einfordere, dann ist das ein Schritt Richtung Selbstbestimmung und das finde ich förderlich.
Du sprichst ja auch in deinem eigenen Podcast, Frag mal Agi, über Sex aus einer weiblichen Perspektive. Warum sollten Frauen viel mehr über Sex sprechen?
Ich glaube einfach, dass wir generell mehr Perspektiven auf Sexualität brauchen. Also auch von vielen verschiedenen Geschlechtern und gerade Stimmen, die sonst ja unterdrückt werden von Personen, die marginalisiert werden aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Orientierung, dass die sichtbar werden und sagen, hey, ich bin da und das ist mein Blickwinkel und das ist meine Einstellung und ich nutze ja meine Stimme, um in diesem Kanon was mitzubewegen und mitzugestalten.
Agi, danke dir für deine Einschätzung hier in Deutschlandfunk Nova. Agi Malach ist Sexualpädagogin und Macherin von vulvinchen.de.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sonne scheint für alle, Brudi, auch für Joshua Kimmich von den Bayern.
Es ist gar nicht so wirklich zu beschreiben, was man empfindet, mit so einer Truppe auf dem Platz zu stehen. Wenn man ja, wirklich mit Brüdern so einen Titel gewinnt, dann ist das das Maximum, was man erreichen kann.
Joshua Kimmich gestern nach dem Champions-League-Finale 1:0 für die Bayern gegen Paris Saint-Germain. Klingt so ein bisschen emotionsgeschwängert, was er da sagt, aber hey, war direkt nach dem Spiel. Und zweites aber macht eben deutlich, die Bayern sind ein Team. Nur wie kriegt man das hin? Weil viele große Egos, das ist ganz bestimmt nicht einfach. Wie es klappt, das kann uns Thomas Körzel sagen. Der ist Diplompsychologe und Coach und er kennt sich aus mit Teambuilding im Sport. Herr Herr Körzel, wenn Ihnen jemand gesagt hätte vor ein paar Monaten, machen Sie mal ein Team aus den Bayern, wären Sie direkt stiften gegangen oder hätten Sie direkt Ja gesagt?
Guten Abend, Frau Meschkat. Schwierige Frage. Es hätte mich natürlich gereizt, aber auf der anderen Seite wäre ich mir nicht sicher gewesen, ob ich da erfolgreich gewesen wäre.
Worauf muss man denn überhaupt achten? Also wenn man so ein Team, so eine Mannschaft zusammenstellen möchte, was ist wichtig?
Wichtig ist, eine gute Mischung zu haben aus unterschiedlichen Persönlichkeitstypen. Wenn man sozusagen zu viele Alpha-Tiere hat oder zu wenige Häuptlinge, dann funktioniert es eher schlecht. Also ich brauche eine gute Mischung aus risikofreudigen Spielern oder auch Spielern, die eher diszipliniert und gewissenhaft ihre Tätigkeit tun. Extroversion, Introversion, das sind so Dinge, auf die man als Trainer achten sollte.
Und wie finde ich das raus? Auf dem Platz oder wie macht man das?
Sicherlich einmal dadurch, auf welchen Positionen Spieler spielen. Das ist im Fußball schon auch ein Hinweis darauf, dass der Stürmer oder der Torwart ja von seiner Position her auch anderes Persönlichkeitsverhalten an den Tag legt als vielleicht der Innenverteidiger. Das wäre so ein erster Hinweis. Gespräche helfen natürlich, Beobachtungen des Trainers. Und es gibt auch verschiedene Testverfahren oder Persönlichkeitsfragebögen, wo man ein Stück weit dann diese Persönlichkeitseigenschaften auch erkennen kann.
Ich fand das ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben. Also im Endeffekt will man ja gar nicht so eine total homogene Gruppe haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Es geht ja durchaus darum, dass da unterschiedliche Leute dabei sind. Ich habe mich nur gefragt, wenn also viele beim Fußball haben ja wirklich ein Ego wie so ein Flugzeugträger, ne? Wie bekommt man das denn dann koordiniert mit den anderen, die vielleicht doch eher etwas zurückhaltender sind oder, weiß ich nicht, mehr so taktisch die ganze Sache rangehen? Wie bekommt man das kombiniert?
Das hat viel mit Wertschätzung zu tun. Und da ist der Trainer natürlich gefragt, gerade auch bei denen, die etwas stiller oder eher im Hintergrund sind, die nicht möglicherweise zu vernachlässigen, weil das sind dann diejenigen, auf die man sich verlassen kann und sich mehr auf die zu konzentrieren, die das größere Ego haben. Im Profifußball und ganz speziell natürlich bei den Bayern oder anderen vergleichbaren Vereinen kommt man nie so weit, ohne ein riesengroßes Ego zu haben.
Das heißt, das ja, das ist ja
schon eine gewisse Auslese, die da vorhanden ist. Mhm. Und die Fähigkeit des Trainers ist eben, dieses Ego zu bündeln. Das hat vielleicht der Thomas Tuchel mit seinen Spielern gestern noch ein Stück mehr gehabt, mit dem Neymar beispielsweise. Und das Ziel so interessant zu machen, dass das Ego so ein Stück weit hinten dran steht.
Aber wie schafft man das? Das finde ich eben das Spannende. Also wie kriegen Sie jemanden mit einem riesigen Ego dazu, dass er sagt, okay, kann auch mal ein Stück zurücktreten und ich kann auch mal die anderen ranlassen? Oder was ist da die Taktik?
Ich glaube, wenn es ums Thema Teambuilding geht, ist zunächst mal eine gute, offene Kommunikation und Vertrauen wichtig für jeden Spieler. Und bei denjenigen, die halt so ein Spiel auch entscheiden können, aufgrund ihres Egos, ihrer besonderen Stellung, ist es wichtig, das auch ein Stück weit gewähren zu lassen, also eine Sonderrolle auch durchaus zuzulassen, aber immer auch zu sagen, es gibt eben ein gemeinsames Ziel und das ist wichtiger als jeder Einzelne. Und ich könnte mir vorstellen, dass beispielsweise bei solchem einem Spieler wie Neymar, um das Beispiel nochmal zu nennen, er einfach sieht, dass er seine Freiheiten bekommt, dass er wertgeschätzt wird und dass er dann bereit ist, auch manchmal ein Stück zurückzutreten, weil es einfach auch natürlich auch er Erfolg haben will und weiß, dass er es ganz alleine nicht schaffen kann.
Herr Körzel, ich danke Ihnen. Thomas Körzel, der ist Diplompsychologe und Coach, kennt sich auch aus mit dem Teambuilding beim Sport und hat uns hier in Deutschlandfunk Nova erklärt, wie man eben das Beste aus einem Team rausholt und wie man eine erfolgreiche Mannschaft zusammenstellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.